Manchmal gibt es Schiffe, die nicht für die Masse kompatibel sind und nur von speziellen Piloten geflogen werden können. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heute geht es weiter mit einer normalen Folge X-Wing Who is Who und einem Schiff im Fokus, das es sowohl für die Republik als auch für die Rebellion gibt. Es geht um den ARC 170 der Rebellen. Über den ARC 170 der Republik habe ich schon in Episode 15 gesprochen. Und da sich die Geschichte des Jägers ja nicht wirklich verändert hat, werdet ihr hier sicher den ein oder anderen Punkt hören, den ihr auch schon kennt. Nichtsdestotrotz hier die Eckdaten zum Schiff. Das ARC oder ARC bedeutet Aggressive Reconnaissance, also aggressive Aufklärung. Der Jäger wurde aber grundsätzlich immer nur ARC 170 genannt. Er wurde schon zur Zeit der Klonkriege durch die Republik eingesetzt und war zur damaligen Zeit wohl eines der modernsten Schiffe der Flotte der Republik. Entwickelt und gebaut wurde er von der Inkem Corporation in Zusammenarbeit mit der Firma Subbro. Beide Firmen waren auch für den Bau des Z95 der Klone zuständig, dessen Nachfolger der ARC 170 sein sollte. Mit seinen 12,71 Metern langen Rumpf und der 19,85 Metern weiten Flugspanne war der ARC kürzer, aber breiter als sein Vorgänger der Z95. Er erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 1050 Stundenkilometern und war somit genauso schnell wie ein T-65 X-Wing. Neben dem Piloten hatten auch noch ein Co-Pilot und ein Heckschütze Platz in dem Jäger. Für die Navigation konnte noch zusätzlich ein Astromech-Droide platziert werden und bewaffnet war er mit zwei Frontlaserkanonen, zwei Hecklaserkanonen und einem Protonentorpedowerfer. Zusätzlich waren natürlich Dinge wie Langstreckensensoren und ein Hyperantrieb auch vorhanden. Interessant ist, dass der ARC auch S-Foils hatte, die aber bisher im Spiel noch keine Bedeutung gefunden haben. Könnte natürlich sein, dass sowas auch in Zukunft noch nachgerüstet werden kann. Dank der Card Packs sollte sowas ja grundsätzlich möglich sein. Wir haben es ja vor kurzem beim B-Wing auch erlebt. Auch sehr interessant ist die Tatsache, dass nachdem die Republik zum ersten galaktischen Imperium umstrukturiert wurde, die Bestände der ARC 170 Jäger weiter vom Imperium verwendet wurden, bis diese dann durch die kostengünstigeren TIE Fighter abgelöst wurden. Die Baupläne des ARC 170, die dienten im Übrigen auch als Vorlage für den T-65 X-Wing. Nachdem die Rebellion den Kampf gegen das Imperium aufgenommen hatte, erwarb die Rebellion auch einige Restbestände der ARC 170 Jäger und diese wurden dann auf die Bedürfnisse der Rebellion umgebaut und nur wenige Piloten erhielten Zugang zu diesem Jäger. Neben den jetzt gleich auch folgenden Piloten waren das dann beispielsweise Braylon Strum und Thane Carell, den wir vom B-Wing oder auch vom T-65 X-Wing kennen. Circa 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin waren weiterhin einige wenige dieser ARC 170 Jäger im Einsatz für einen Sicherheitsdienst der Ersten Ordnung mit dem Namen JSAC. Bleiben wir aber in der Zeit der Rebellion und blicken jetzt auf die vier Piloten, die das Schiff mit sich bringt. Hier fällt auf, dass die Rebellion offensichtlich keine unlimitierten Piloten in das Schiff steigen lässt, sondern nur namenhafte Piloten. Und wir beginnen mit einer Mon Calamari namens Ibtisam. Und hierbei handelt es sich um eine weibliche Mon Calamari, die auf dem gleichnamigen Planeten geboren wurde. Zu den Mon Calamari gehört zum Beispiel auch Admiral Akbar. Ibtisams Name bedeutet ins Basic übersetzt so viel wie Sonnenuntergang vom Meer aus gesehen. Nachdem die Mon Calamari während der Zeit des Imperiums von diesem versklavt wurden, entschied sich Ibtisam, dies nicht länger mit anzusehen und sich der Rebellion bzw. der Allianz zur Wiederherstellung der Republik beizutreten. Sie schloss ihre Ausbildung zum Piloten mit Sternchen ab und meldete sich freiwillig für ein neu gegründetes B-Wing-Geschwader. Da sie technisch unglaublich begabt war, modifizierte sie ihren B-Wing enorm und war der Meinung, dass nur diese Jäger noch einen Bestand hätten und dass sie den X-Wing auch schon lange überholt hatten. Während der Schlacht von Endor war Ibtisam Teil der Flotte der Allianz und flog gegen das 181. imperiale Geschwader, das von Baron Suntir Fehl angeführt wurde. Während dieser Schlacht wurde ihr B-Wing aber zerstört. Ibtisam schaffte es noch knapp, sich mit der Pilotenkapsel vom Schiff zu lösen und trieb mehrere Stunden im Orbit von Endor umher. Nach ihrer Rettung war sie aber nicht mehr die gleiche wie vorher und sie verbrachte einige Zeit in psychiatrischer Behandlung. Nach ihrer Rückkehr zum Dienst wurde sie einem X-Wing-Geschwader zugewiesen, der Rogue-Staffel. Sie flog aber keine aktiven Einsätze mit, sondern war auf Abruf bereit, die Staffel zu unterstützen. Nachdem aber die Rogue-Staffel in einer Mission schwere Verluste erlitten hatte, musste Ibtisam aktiv werden und flog an der Seite von Wedge Antilles auf verschiedenste Missionen. Im Laufe der Jahre freundete sie sich mit einem Quarren namens Nrin an. Die Quarren und die Mon Calamari, die rivalisierten schon seit jeher miteinander, weshalb diese Freundschaft auch schon zu Beginn auf der Kippe stand. Doch die gemeinsamen Schlachten, die brachten beide näher zueinander und es entfachte eine Art Liebe zwischen den beiden, die von vielen als möglicher Schritt zur Beendigung der Rivalität beider Spezies angesehen wurde. Doch bevor es dazu kommen konnte, wurde Ibtisams Jäger durch einen imperialen Hinterhalt über den Wäldern von Siotrich schwer getroffen und stürzte ab. Hierbei starb die Mon Calamari. Während der Trauerfeier würdigte sie Wedge Antilles mit einer ergreifenden Trauerrede. So viel also zu Ibtisams Geschichte. Diese Geschichte gehört zu den Star Wars Legends und kann nachgelesen werden in verschiedenen Comics der Serie Star Wars X-Wing Rogue Squadron, die in den späten 90er Jahren erschienen sind. Blicken wir nochmal auf ihre Pilotenfähigkeit, die da heißt: Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, falls du gestresst bist, darfst du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Hit- oder Crit-Ergebnis entferne einen Stressmarker. Da Ibtisam ja eine sehr talentierte Pilotin war, auch wenn das ihr Inni-Wert vielleicht nicht verdeutlicht, konnte sie selbst in den stressigsten Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Und nach ihrer psychiatrischen Behandlung hatte sie einige mentale Tricks gelernt, um sich selber zu beruhigen. Ich glaube, genau das ist es, was mit ihrer Fähigkeit ausgemacht wird. Der nächste Pilot, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, das ist ein alter Bekannter, den wir schon vom T-65 X-Wing kennen. Es geht um Garvin Dryce. Garvin, das war ein Mensch, der im inneren Kern der Galaxis auf Virujanzi geboren wurde und als Farmerjunge aufgewachsen ist. Während der Zeit der Klonkriege und auch darüber hinaus diente er in der Luftwaffe seines Heimatplaneten. Und nach der Machtergreifung des Imperiums wurde Virujanzis Streitkraft oder auch Luftwaffe durch den neuen imperialen Gouverneur aufgelöst. Man bot Garvin und auch seinem kommandierenden Offizier Antok Merrick an, dass sie sich den imperialen Streitkräften anschließen könnten. By the way, Antok Merrick, den kennen wir als Blau 1 und haben ihn schon im Film Star Wars Rogue One gesehen. Beide erkannten aber, dass es nicht sinnvoll gewesen wäre, sich dem Imperium anzuschließen, und sie gingen offiziell in den Vorruhestand, nur um sich kurz darauf der Allianz der Rebellen anzuschließen. Im Laufe seiner Karriere wurde Garvin dann zum Commander ernannt und erhielt das Kommando der Roten Staffel, die er kurz vor der Schlacht von Yavin beim Angriff auf die imperiale Basis auf Scarif anführte. Während dieser Schlacht verlor er seinen Kadetten Pedrin Gaul, der die Kennung Rot 5 trug, welche später dann Luke Skywalker erhielt. Danach beginnen die Ereignisse von Episode 4, die in der Schlacht von Yavin endeten. Garvin lernte kurz vor dem Angriff auf den Todesstern den jungen Luke kennen, für den sich Big Starkleiter einsetzte und bürgte, und Garvin gab Luke einen Platz in seiner Staffel. Während des Angriffs auf den Todesstern gab Garvin und seine Rotstaffel der Goldstaffel Deckung beim ersten Anflug auf den Todessterngraben, welcher aber fehlschlug. Trotz der Gefahr durch einen imperialen Piloten in einem TIE Advanced X-1 flog Garvin mit seinen Flügelmännern in den Graben. Und obwohl er beide Flügelmänner verloren hatte, gelang es Garvin, zwei Protonentorpedos abzufeuern, die ihr Ziel aber verfehlten. Durch einen beschädigten Steuerbordmotor behindert, konnte Garvin keinen weiteren Angriff durchführen und versuchte Darth Vader in seinem TIE Advanced abzulenken, damit Luke seine Chance für den Angriff hatte. Vader schoss Garvin aber ab und er stürzte mit einem letzten Schrei in die Oberfläche des Todessterns und starb. Garvin, der wurde von Drew Hanley gespielt, der 2016 verstarb. Das Besondere an dieser Information ist, dass er auch in Rogue One auftaucht. Hierfür wurde dann Archivmaterial aus Episode 4 verwendet und mit neuen Hintergründen versehen. Somit konnte Hanley ein letztes Mal als Garvin Dryce zu sehen sein. Und ein weiterer Fun Fact: In der Special Edition von Episode 4 ist die Szene, in der Garvin Luke kennenlernt, neu geschnitten und vertont worden. In der Urfassung erzählt Garvin, dass er Lukes Vater kannte, zu der Zeit, als er selber noch ein Kind war, und wenn Luke nur halb so talentiert wäre wie sein Vater, dann würde schon alles gut gehen. Diese Szene wurde später neu geschnitten und geändert, damit die Kontinuität gewahrt bleiben konnte. Interessant ist aber, dass Garvin weder in den Comics oder in den Büchern des Kanons noch in den Star Wars Legends jemals einen ARC 170 geflogen ist. Sowohl im ARC 170 als auch im T65 behält Garvin die gleiche Fähigkeit, die da lautet: Nachdem du einen Fokusmarker ausgegeben hast, darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 3 wählen. Jenes Schiff erhält einen Fokusmarker. Und im Grunde ist das genau die Szene von Episode 4. Garvin versucht, seinen Torpedo passend zu platzieren, aber das klappt nicht. Und jetzt ermöglicht er die Chance einem anderen Piloten, in diesem Fall Luke. Abschließend sei gesagt, dass Garvin natürlich ein kanonischer Charakter ist, aber nur ein Teil seiner Geschichte auch im Kanon aufgenommen wurde. Einen großen Teil finden wir nämlich auch in den Legends von Star Wars. Das erste Mal sehen wir Garvin chronologisch gesehen in Rogue One. Offiziell wird er aber durch Episode 4 im Kanon eingeführt. Kommen wir jetzt zu einer Pilotin, über die wir eigentlich wenig wissen, dennoch ist sie eine der wichtigsten Personen für die Zeit des Widerstandes. Es geht um Shara Bay. Shara wurde in der Zeit der Rebellion geboren und wuchs unter der Herrschaft des Imperiums auf. Über ihre Kindheit und Jugend ist nichts bekannt, aber sie war verheiratet mit Cass Dameron. Und bei dem Namen wird es bei dem einen oder anderen sicher schon klingeln. Shara und Cass sahen mit Schrecken, wie sehr die Galaxis unter dem Joch der imperialen Unterdrückung litt und beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Sie schlossen sich beide der Rebellion an. Dies geschah kurz vor der Schlacht von Hoth. Während Cass als Sergeant für die Bodentruppen zuständig war, wurde Shara zum Leutnant ernannt und flog hauptsächlich in einer A-Wing-Staffel. Während beide im Krieg kämpften, wuchs ihr gemeinsamer Sohn Poe Dameron bei Sharas Vater auf. Im Laufe des Krieges wurde Shara immer berühmter für ihre Verdienste für die Rebellion und sie kämpfte in Dutzenden Einsätzen mit und rettete mehr als einmal Kameraden das Leben. 4 Jahre nach der Schlacht von Yavin war Shara Teil der Angriffsflotte bei der Schlacht von Endor und flog mit der grünen Staffel als Grün 4 mit. Nach der Schlacht von Endor und dem Sieg über das Imperium und in den Jahren danach diente Shara weiterhin der neuen Republik und hier ganz besonders Leia Organa, mit der sie beispielsweise eine Mission auf Naboo durchführte, wo sie imperiale Satelliten ausschalten mussten, die versuchten, die Natur von Naboo durch verschiedenste Strahlen zu zerstören. Interessant ist, dass sie in dieser Mission einen der Naboo Starfighter fliegt und auch Leia fliegt entsprechend einen solchen Jäger. Vielleicht gibt es hier auch nochmal Nachholbedarf. Im Laufe der Gefechte und der Kriege wurde Shara aber des Kämpfens müde und wollte endlich ein Leben mit ihrer Familie verbringen. So reichte sie also ihr Rücktrittsgesuch bei ihrem Lieutenant Lulo Lumper ein, versprach aber, die letzte Mission noch durchzuführen. Hier traf sie auf Luke Skywalker, der sie am Ende auch ermutigte, den Schritt zu gehen und aus dem Kriegsdienst auszuscheiden. Somit ging sie nach Hause zu ihrem Sohn auf Yavin 4. Hier flog sie auch in den weiteren Jahren immer wieder einen A-Wing als Teil der zivilen Kolonie und brachte ihrem Sohn Poe die Liebe zum Fliegen bei, während sein Vater ihm die Geschichte des Krieges beibrachte. 6 Jahre nach der Schlacht von Yavin starb Shara Bay. Und obwohl Shara es nie wollte, wurde nach ihrem Tod immer wieder an sie erinnert, da sie zu einer Heldin der Rebellion geworden war. Der Charakter Shara ist nach der Übernahme von Disney als Charakter vorgestellt worden und ist daher komplett kanonisch. Ihren ersten Auftritt hat sie in der Comicreihe Shattered Empire von 2015, die zum Ende der Schlacht von Endor ansetzt. Ein anderes Comic war Star Wars The Destiny Path von 2020. Dieses erzählt eine Geschichte nach den Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück und zeigt Shara und ihren Mann Cass. Also ist ihr chronologisch erster Auftritt in diesem Comic. Werfen wir auch hier zum Abschluss einen Blick auf ihre Fähigkeit. Solange du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst, darfst du eine Zielerfassung, die du auf dem feindlichen Schiff hast, ausgeben, um ein Fokusergebnis zu deinen Würfelergebnissen hinzuzufügen. Rein aus der Geschichte raus lässt sich diese Fähigkeit schwer interpretieren. Ich gehe aber davon aus, dass sie dank ihrer enormen Fähigkeiten als Pilotin auch auf technische Hilfsmittel verzichten konnte, um somit trotzdem einen noch besseren Schuss rauszuholen. Das ist aber zugegeben natürlich einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Nicht an den Haaren herbeigezogen ist die Tatsache, dass die nächste Pilotin auch die Mutter eines bekannten Piloten ist. Es geht um Nora Wexley. Nora wurde auf dem Planeten Akiva geboren und lebte dort zusammen mit ihrem Mann Lore. Auch über ihre Kindheit und Jugend ist nichts bekannt. Lore und Nora wurden während der Zeit des Imperiums Eltern ihres Sohnes Tamen Wexley, den wir auch als Snap kennen. An einem nicht näher genannten Tag wurde Noras Mann von imperialen Sturmtruppen verhaftet und nach Kashyyyk gebracht, um dort in ein Gefängnis gesperrt zu werden. Als Temmin 12 Jahre alt war und Nora vor Sorge keine ruhige Nacht mehr hatte, ließ sie ihn bei ihrer Schwester und trat der Rebellenallianz bei. Sie hatte die Hoffnung, durch ihre Reise mit der Rebellion ihren Mann irgendwann einmal befreien zu können. Ursprünglich wurde sie ja als einfache Frachterpilotin eingestellt. Kurz vor der Schlacht von Endor aber wurde sie von Wedge Antilles angesprochen und gebeten, sich an der Schlacht zu beteiligen, da Wedge wusste, dass Nora eine hervorragende Pilotin war. Sie akzeptierte, wenn auch nur widerwillig, und flog als Gold 9 einen Y-Wing. Sie war die Y-Wing-Pilotin, die zusammen mit Lando Calrissian in den zweiten Todesstern geflogen ist, nur um kurz darauf einige TIE Fighter vom Falken abzulenken. Sie geriet unter schweren Beschuss, schaffte es aber irgendwie, diese Schlacht zu überleben. Das lässt sich im Übrigen im Roman Star Wars Nachspiel von 2016 nachlesen. Nach der Schlacht von Endor kehrte sie wieder nach Akiva zurück, um sich wieder um ihren Sohn Temmin zu kümmern, den sie mittlerweile 3 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Akiva war aber weiterhin unter imperialer Kontrolle und sie musste sich durchkämpfen, um nach Hause zu kommen, nur um festzustellen, dass sie wieder fliehen sollte. Das war aber gar nicht so einfach, da sich Temmin mittlerweile als Schrotthändler mit kriminellen Elementen des Planeten eingelassen hatte. Und da Nora ihren Sohn nicht zur Vernunft bringen konnte, musste sie ihn betäuben, um ihn von Akiva runterzubekommen. Doch das größere Problem, das tauchte dann erst auf, und zwar als sie Wedge Antilles kontaktiert hatte, der auf Akiva gefangen genommen wurde, als er den Planeten bei einer Kontrolle überflog. Was nämlich keiner wusste, ist, dass sich viele hochrangige imperiale Offiziere auf diesem Planeten zu einem Krisengipfel getroffen hatten. Zusammen mit Temmin und einigen anderen Personen setzte sich Nora dann zu Wehr, um Akiva und auch Wedge Antilles von den Imperialen zu befreien. Einige Zeit später führte die Suche nach ihrem Mann Nora nach Jakku, wo sie auf Admiral Sloan traf. Was sie dort tat und wie sie dort wieder wegkam, das kann man im Buch Star Wars Nachspiel Das Ende des Imperiums von 2017 nachlesen. Das ist im Übrigen der 3. Band der Nachspieltrilogie. Hier wird auch erklärt, dass ihr Mann Brenton unter Manipulation des imperialen Admirals Rax einen Anschlag auf die amtierende Kanzlerin Mon Mothma durchführte. Doch dieser Vorfall schürte nur ihren persönlichen Hass und Groll gegen das Imperium. Und nach einem Kampf gegen Admiral Rax starb Brenton. Im Buch Star Wars Resistance Reborn von 2019, welches zu der übergreifenden Buchreihe Journey to Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers gehört, welches entsprechend zwischen Episode 7 und 9 spielt, wird erklärt, dass sie erneut geheiratet hat, und zwar Wedge Antilles, und mit diesem wieder auf Akiva lebt. Nachdem aber der Griff der Ersten Ordnung der Galaxie immer mehr zu schaffen machte, bat Temmin Nora und Wedge drum, sie zu unterstützen. Sie halfen bei der Befreiung von Gefangenen der Ersten Ordnung auf Corellia. Nachdem die Mission erfolgreich war, beschlossen Nora und Wedge, sich nicht dem Widerstand direkt anzuschließen, sondern die gesamte Galaxie zu bereisen und den Aufruf zum Kampf zu verbreiten. Damit endet die bisher bekannte Geschichte von Nora und wir merken, dass auch sie, genauso wie Shara Bay oder auch Garvin Dryce, offensichtlich nie in einem Arc 170 geflogen ist. Kleiner abschließender Aspekt. Es ist zwar noch nicht offiziell, aber wir können davon ausgehen, da wir zum Ende von Episode 9 Wedge Antilles als Gunner gesehen haben, dass Nora zu dieser gesamten Flotte der Galaxie gehört hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie auch hier mit dabei gewesen ist. Und wir schließen wie bekannt ab. Nora gehört zu den kanonischen Charakteren, die nachträglich auch in die Schlacht von Endor eingebaut wurden. Ihren ersten Auftritt hatte sie im Roman Star Wars Nachspiel, wo sie dann entsprechend rückwirkend auch in Episode 6 eingebettet wird. Zu ihrer Fähigkeit, die sowohl beim ARC 71 als auch beim Y-Wing identisch ist. Solange du verteidigst, falls ein feindliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 ist, füge ein Evade-Ergebnis zu deinen Würfelergebnissen hinzu. Nora flog zusammen mit Lando Calrissian in den Todesstern und lenkte dort eine Gruppe TIE Fighter ab. Sie ist also eher defensiv unterwegs und schaffte es trotz der brenzligen Situation mit dem Leben herauszukommen, ja, obwohl sie sehr stark in die Enge getrieben war. Ich denke, das passt sehr gut zu dieser Fähigkeit. Auch wenn sie jetzt in dem ARC 71 nie geflogen ist, denke ich, ist es einfach ein Teil ihrer Persönlichkeit. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende dieser Folge rund um den ARC 71 der Rebellen. Und man merkt, dass FFG hier sehr viel Wert darauf gelegt hat, einfach gute Piloten mit guten Werten in das Schiff einzubinden und weniger auf den kanonischen Hintergrund geachtet hat. Das finde ich auf der einen Seite natürlich sehr schade, muss aber auf der anderen Seite auch gestehen, dass ich mir vorstellen kann, dass es sehr schwer ist, ein Schiff in ein Spiel mit aufzunehmen, ohne irgendwelche Hintergrundgeschichte überhaupt greifbar zu haben. Dann greift man halt eher auf andere Dinge zurück und bastelt sich seinen eigenen Mythos. Wie seht ihr das? Muss ein Schiff Piloten haben, die zwangsläufig auch das Schiff im Kanon geflogen sind oder vielleicht auch im Legends geflogen sind? Oder ist euch das für das Spiel relativ egal? Lasst mich eure Gedanken gerne hören zum ARC 71 und auch zu deren Piloten. Spielt ihr dieses Schiff auf Rebellenseite oder eher auf Republikseite? Das wäre auch etwas, was mich nochmal interessieren würde. Also ich muss gestehen, ich habe ihn, glaube ich, zuletzt vermehrt, wenn dann auf Republikseite gesehen, auf Rebellenseite kaum noch. Ja, und ich freue mich natürlich auch weiterhin über jegliches Feedback, egal ob auf Facebook, per E-Mail oder auf dem Discord-Server von Games on Tables. Meldet euch gerne. Ich freue mich, von jedem zu hören. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen tollen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.